Die Radio Wissen. Update.
In Moskau kann man in der U-Bahn kostenlos im Netz surfen, in Taipeh im Park und auch in vielen anderen großen Städten sind offene WLAN-Hotspots nichts Ungewöhnliches. In Deutschland dagegen Fehlanzeige. Die Bundesregierung will das jetzt ändern und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Doch der sorgt bei Netzaktivisten mehr für Kritik als für Beifall. Warum? Das ist eines unserer Themen im Update, heute mit Franziska Zecher.
Update.
Deutschland gilt bei der Versorgung mit WLAN-Hotspots als rückständig. Ein Grund dafür, Anbieter von offenem WLAN müssen bisher befürchten, dass sie haften müssen. Zum Beispiel dann, wenn jemand über ihr Netz illegal einen Film herunterlädt. Das will die Bundesregierung ändern. Sie hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der mehr Rechtssicherheit geben soll. Der Anbieter ist aus dem Schneider, wenn sein Router verschlüsselt ist und der Nutzer mit einem Häkchen zusichert, dass er bei Benutzung des WLANs nicht gegen Gesetze verstößt. Volker Tripp vom Verein Die digitale Gesellschaft hält trotzdem nichts von dem Gesetzentwurf.
Weil die Bedingungen für die Bereitstellung offenen WLANs für Cafés und Hotels, die da drin geregelt sind, eigentlich nur eine Nachzeichnung dessen sind, was die Rechtsprechung heute schon verlangt.
Laut Tripp müssen Anbieter von offenem WLAN schon jetzt nicht haften, wenn sie ihren Router verschlüsseln und registrierten Personenzugang gewähren. Noch mehr ärgert ihn aber etwas anderes. Aus seiner Sicht verschlechtert der Gesetzentwurf die Situation von Privatleuten, die ihr WLAN der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen.
Für private Anbieter verlangt der Entwurf dafür, dass sie sich auf die Haftungsfreistellung berufen können, zusätzlich noch, dass sie den Namen der Nutzer kennen. Praktisch würde das also heißen, wenn ich jetzt mein WLAN für die Allgemeinheit öffnen möchte, dann müsste ich also von jedem, der mein WLAN benutzen möchte, mir erstmal den Personalausweis zeigen lassen.
Vor allem für Initiativen wie die Freifunker, die ihr Netz der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen, zum Beispiel Menschen, die sich keinen eigenen Anschluss leisten können, ist diese Regelung aber nicht praktikabel.
Die Freifunker können im Grunde ihre Initiative jetzt komplett dicht machen. Und das bedeutet eben, wir zementieren eigentlich diesen digitalen Steinzeitzustand, den wir jetzt in Deutschland haben. Und da wird sich in Zukunft nichts fortbewegen. Und wir bleiben eben ganz hinten dran, was die Entwicklung der digitalen Gesellschaft angeht.
In Kraft treten könnte das neue Gesetz nächstes Jahr. Das für Netzthemen zuständige Bundesverkehrsministerium hat schon jetzt einen ersten Schritt gemacht. Seit Mitternacht dürfen alle Menschen rund um das Gebäude des Ministeriums in Berlin das WLAN-Netz der Behörde nutzen. Und das ohne sich registrieren oder dem Ministerium bekannt zu sein. Denn das Ministerium ist kein Privatanbieter.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Mehr offenes WLAN für alle. Das neue Gesetz der Bundesregierung wird im Netz kontrovers diskutiert. Auf tagesschau.de melden sich vor allem die Kritiker. Ed Kiezkickerde zum Beispiel schreibt, ich setze mich dann also demnächst hier auf den Bürgersteig und notiere mir die Ausweisdaten aller Passanten, die ein Smartphone besitzen und sich so potenziell in mein WLAN einwählen, damit ich mich als Freifunker rechtlich absichern kann. Das wird in der Tat zu einem Rückgang freier WLANs führen. Der Nutzer Kaufmann macht sich auf netzpolitik.org Gedanken über die Hintergründe. Das ist doch von den Providern so gewollt. Die wollen halt nicht, dass Privatleute ihren Anschluss teilen. Nach dem Motto Lobby and Paste. Anonymous Monas macht sich dagegen für die Provider stark. Freies WLAN in Ballungsgebieten bedeutet auch, dass manch Privatnutzer demnächst das Straßen-WLAN nutzen und keines mehr beim Anbieter beziehen wird. Und das schädigt Unternehmen, die auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und Respekt 2012 ist der Meinung. Das heißt doch einfach, dass der Nutzer nur seinen Namen bei der Anmeldung zum WLAN angeben muss und gut ist. Da steht ja nicht, dass man den Nutzer kennen oder eine Identitätsprüfung machen muss. Also warum die ganze Aufregung?
Was sonst noch wichtig war?
Die US-Kleinstadt Ferguson kommt nicht aus den Schlagzeilen. Bekannt wurde der Ort letzten Sommer, als dort ein weißer Polizist einen schwarzen Jugendlichen erschoss. Jetzt ist der Polizeichef der Stadt zurückgetreten, nachdem schon ein Verwaltungschef und ein Richter ihre Posten geräumt haben. Hintergrund dürfte der Bericht des US-Justizministeriums sein, der der Polizei von Ferguson Rassismus vorwirft. Schwarze sollen systematisch benachteiligt und unverhältnismäßig oft bestraft worden sein. Das hat der Polizeichef Thomas Jackson noch kurz vorher vehement zurückgewiesen.
No, there is not a racial problem in the police department.
Als sein Rücktritt jetzt verkündet wurde, zogen viele Demonstranten vor die Polizeiwache von Ferguson, um das zu feiern und gleichzeitig den Rücktritt des Bürgermeisters zu fordern. Irgendwann schlug der friedliche Protest in eine Auseinandersetzung mit der Polizei um. Dabei sind 2 Polizisten angeschossen worden. Vorher hatte Bürgermeister James Knowles noch die Hoffnung geäußert, dass jetzt alles anders wird.
The city of Ferguson looks to become an example.
Die Stadt Ferguson will ein Beispiel dafür werden, dass eine Kommune auch unter widrigen Umständen wieder nach vorne schauen kann.
Nächste Woche soll der Posten des Polizeichefs von Ferguson kommissarisch besetzt werden. Nächstes Jahr soll es einen neuen Chef geben. Den Kritikern reicht das aber nicht. Sie fordern, dass die Polizei von Ferguson komplett aufgelöst wird und in Zukunft die Kollegen in St. Louis verantwortlich sind. Was den Umgang mit Flüchtlingen angeht, steht die Europäische Union vor einem Dilemma. Auf der einen Seite will sie verhindern, dass Menschen illegal nach Europa einwandern. Auf der anderen Seite kann sie nicht zusehen, wie illegale Flüchtlinge auf der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer sterben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière bringt es auf den Punkt.
Wenn man Menschen rettet, unter welchen Umständen auch immer, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen, dann ist das geradezu eine Einladung an kriminelle Menschenhändler, Menschen in unsichere Boote zu schicken, in der sicheren Erwartung, dass sie schon irgendwie gerettet werden.
In Brüssel haben die EU-Minister über die Flüchtlingsproblematik beraten. Ein Thema war der Vorschlag, Aufnahmezentren in Nordafrika zu schaffen. In diesen Zentren soll über die Asylanträge entschieden werden, ohne dass die Flüchtlinge dafür europäischen Boden betreten müssen. Der deutsche Innenminister und seine österreichische Amtskollegin sind für den Vorschlag.
Zum einen können wir hier ganz klar unterscheiden zwischen jenen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Zum anderen können wir dadurch den Schleppern den Nährboden entziehen für ihre Geschäftemacherei. Und zum dritten schaffen wir damit legale Wege nach Europa zu kommen.
Doch es gibt auch Kritik. Flüchtlingsorganisationen sind dagegen und Bundesjustizminister Heiko Maas ist zumindest skeptisch. Kritisiert wird unter anderem, dass gerade in Bürgerkriegsländern wie Libyen solche Aufnahmezentren kaum umsetzbar wären und dass fraglich ist, ob die Asylsuchenden dort wirklich die gleichen Rechte hätten wie bei einem Verfahren in Europa. Bis Mitte Mai soll eine Flüchtlingsstrategie vorliegen. In Kanada ist nach Angaben der Regierung ein islamistischer Anschlag verhindert worden. Sicherheitskräfte haben in Toronto einen Mann festgenommen, der Mitglied der Terrorgruppe IS sein soll. Den Angaben zufolge wollte der aus Pakistan stammende Mann ferngesteuerte Bomben vor der US-Vertretung und anderen Gebäuden in der Stadt zünden. Das soll er einem verdeckten Vermittler erzählt haben. In Kanada wird zurzeit darüber diskutiert, ob der Geheimdienst mehr Rechte bekommen soll. Deswegen regt sich auch Kritik. Die Regierung dagegen sieht den vereitelten Anschlag als Beweis dafür, dass die Befugnisse ausgeweitet werden müssen. Ist Russlands Präsident Wladimir Putin krank oder nicht? Über diese Frage brodelt gerade die Gerüchteküche. Medien und Internetnutzer in Russland sprechen unter anderem von einem vermeintlichen Schlaganfall. Der Kreml hat sich offenbar gezwungen gesehen, Stellung zu nehmen. Putins Sprecher sagte auf die Frage zum Gesundheitszustand des Präsidenten und wie fest, also gesund, sein Händedruck sei in Echo Moskwi.
Man muss sich keine Sorgen machen. Er bricht einem die Hand.
Die Spekulationen sind aufgekommen, nachdem Putin überraschend eine Reise nach Kasachstan abgesagt hat. Ein Mitarbeiter der kasachischen Regierung erklärte daraufhin, Putin sei wohl krank geworden. Der russische Präsident hat sich seit einer Woche nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Kreml hat zwar angeblich neue Zitate und Fotos von Putin veröffentlicht, die sollen laut Medienberichten aber doch schon älter sein, was die Gerüchte weiter anheizt. Traditionell gibt der Kreml keine Auskunft über Krankheiten des russischen Präsidenten.
Was noch wichtig wird.
Wer für Deutschland für den Eurovision Song Contest nach Wien fährt, wissen wir inzwischen. Morgen entscheiden die Österreicher, wer für sie in ihrer Hauptstadt singt.
Und sonst in der Welt?
Tomaten und Auberginen aus dem Gazastreifen, die kann man zum ersten Mal seit fast 8 Jahren wieder in israelischen Supermärkten kaufen. Wie eine Behörde und NGOs berichten, wurden mehrere Tonnen der beiden Gemüsesorten über die Grenze gefahren. Das war seit 2007 nicht mehr möglich. Damals hatte die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen die Macht übernommen. Israel machte daraufhin die Grenzen dicht, um zu verhindern, dass die Hamas an Waffen kommt. Mit der Öffnung will die Regierung den israelischen Bauern ermöglichen, kürzer zu treten. Fromme Juden sollen eigentlich im 7. Jahr eine Ruhepause, also ein Sabbatjahr, einlegen. Vor der Machtübernahme der Hamas hatten Bauern aus Gaza täglich hunderte Tonnen Gemüse nach Israel geliefert. In Spanien waren die Medien schneller als die Polizei. Die Geschichte dreht sich um ein Mitglied der Untergrundorganisation ETA. Der Mann wurde in Abwesenheit vom obersten Gericht wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe verurteilt. Als die Polizei ihn zu Hause abholen wollte, war er aber nicht mehr da. Die Presse hatte schon vorher über das Urteil berichtet und seitdem ist er auf der Flucht. Die Tageszeitung El Mundo spricht von einem Skandal und Koordinationsproblemen zwischen der Justiz und der Polizei. In einer Mitteilung des Innenministeriums heißt es, eine spanische Nachrichtenagentur hätte die Gerichtsentscheidung mittags verbreitet. Der Haftbefehl sei aber erst gegen 5:30 abends ergangen, die Polizeiverfügung noch später. Es soll jetzt eine interne Untersuchung geben. Im Osten Indiens haben mehrere Dörfer eine Wall of Shame eingeführt für alle, die bei ihrem kleinen oder großen Geschäft in der Öffentlichkeit erwischt werden. Der indische Fernsehsender NDTV berichtet, dass die lokalen Behörden Freiluftpinkler abschrecken wollen, indem sie ihre Namen und ein Foto an einer Wand öffentlich machen. Ein Behördenvertreter sagte, dass in den letzten Jahren genügend Toiletten in den Dörfern gebaut worden seien. Manchmal sei es aber schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, sie auch zu benutzen. Deswegen sollen diejenigen, die sie nicht benutzen, vorübergehend auch staatliche Gelder gekürzt bekommen.
Wissensnachrichten.
In den letzten Jahren waren die Bedingungen für Textilarbeitern in Ländern wie Kambodscha oft in den Medien und zwar vor allem wegen Negativschlagzeilen. Viele Marken haben inzwischen versprochen, die Arbeitsbedingungen ihrer Zulieferer aber besser zu kontrollieren. Katrin Silke aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Katrin, was hat sich denn seither getan?
De facto nicht viel. Human Rights Watch hat jetzt hunderte Interviews veröffentlicht. Die haben sie geführt in Kambodscha in über 70 Fabriken. Fazit ist, dass die besseren Bedingungen, die geplant waren, meistens nur auf dem Papier geblieben sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel dürfen laut Gesetz die Fabrikarbeiter nicht zu mehr Überstunden gezwungen werden. Das passiert aber flächendeckend. Ich zitiere mal aus der Studie. Eine Frau sagt da, eine Kollegin wollte früher gehen. Wir müssen jeden Tag bis 21 Uhr Überstunden machen. Sie hatte ihre Periode und Krämpfe. Sie schrien sie an und drohten, $7 vom Lohn abzuziehen und ihren Vertrag nicht zu verlängern. Und da ist die Frau dann natürlich geblieben und hat die Überstunden gemacht. Übrigens sind $7 ziemlich viel, weil die insgesamt nur ungefähr 100 Euro im Monat verdienen.
Du hast jetzt gerade das Beispiel einer Frau genannt. Sind es denn vornehmlich Frauen, die das dann auch betrifft?
Ja, das trifft vor allem Frauen, denn ungefähr 90% aller Textilarbeiter in Kambodscha sind Frauen. Insgesamt 630.000 Frauen arbeiten da in den Fabriken. Ich habe zum Beispiel die Aussage auch von einer Schwangeren in dem Bericht gelesen, die jeden Tag schikaniert wird durch die Fabrikchefs. Und zwar jeden Tag, um sie mürbe zu machen, damit sie kündigt. Denn diese Frau, die muss öfter zur Toilette und schafft weniger Stückzahlen. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen die Zusammenfassung der kompletten Studie. Arbeite schneller oder hau ab. Und so heißt auch der Bericht.
Von Kambodscha gehen wir jetzt mal nach Syrien. Seit 4 Jahren gibt es dort Bürgerkrieg und den sieht man auch sehr eindrücklich auf Satellitenbildern.
Ja, ein chinesisch-US-amerikanisches Forscherteam hat Satellitenbilder nur aus der Nacht von Syrien ausgewertet und die Helligkeit in der Nacht dort gemessen. Mittlerweile sind demnach 83% der früheren Nachtbeleuchtung verschwunden.
Und was bedeutet diese zunehmende Dunkelheit genau?
Zum einen sind in den letzten 4 Jahren bis zu 220.000 Menschen im Bürgerkrieg getötet worden und ungefähr 3 Millionen sind zurzeit auf der Flucht. Die sind also schlicht einfach nicht mehr da, um Licht anzumachen. Zum anderen lässt sich aus den Satellitenbildern die Zerstörung der Infrastruktur ablesen. Also ohne Gebäude, ohne Kraftwerke, ohne Strom gibt es eben auch kein Licht mehr. Und am eklatantesten ist die Lage den Bildern nach im Norden Syriens, an der türkischen Grenze, um die Stadt Aleppo rum. Hier ist 97% des Lichts nachts verschwunden.
Zum Schluss noch ein etwas erfreulicheres Thema. Das World Register of Marine Species hat eine Meeresinventur gemacht.
Ja, das ist so eine Art Zentralregister für Meerestiere, das jedermann auch einsehen kann. Und dort sind in den letzten Jahren 1500 neue Arten dazugekommen.
Welche sind das?
Zum Beispiel ist eine neue Delfinart entdeckt worden. Ein buckeliger Delfin, der bei Australien lebt. Oder eine giftige Würfelqualle zum Beispiel ohne Tentakel. Aber es mussten auch ein paar Tiere aus dem Register gestrichen werden.
Warum? Weil sie ausgestorben sind?
Nee, weil sie 100-fach unter verschiedenen Namen aufgelistet waren. Zum Beispiel hat man da eine Strandschnecke entdeckt, eine bestimmte, mit über 100 verschiedenen Namen. Jetzt hat sie nur noch einen und auch nur noch einen Eintrag.
Katrin Silke aus den Wissensnachrichten war das. Vielen Dank.
Wetter.
Der Abend bleibt fast überall schön. Im Osten Deutschlands gibt es allerdings noch dichte Wolken und ein bisschen Regen. Morgen früh gibt es ein bisschen Nebel, dann ist es meistens sonnig. Nur der Osten bekommt wieder mehr Wolken und etwas Regen ab. Das Ganze bei 4 bis 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.